Hallo und willkommen zurück, ihr lieben Zuhörerinnen da draußen. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr 2024 gestartet. Und damit die Wirkung von Injektionenmedizin erhalten bleibt, starten wir auf frisch mit einer neuen Dosis zurück, wie immer risikoarm verabreicht. Ja, und jetzt komme ich auch schon gleich zur Begrüßung meines neuen Gastes. Schön, dass Sie da sind. Möchten Sie sich einmal kurz vorstellen?
Freue ich mich ebenfalls. Schönen guten Tag. Ja, mein Name ist Matthias Schierl. Bin Arzt für physikalische und rehabilitative Medizin und Sportmediziner und arbeite in der Funktion sowohl in der Universitätsklinik Marburg, im Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie und leite ein ambulantes Reha-Zentrum in Marburg. Ja, ich bin 56 Jahre alt, mache den Job jetzt schon Jahrzehnte sozusagen und bin selbst sportlich noch aktiv, sodass ich hoffe, dass ich zu den Themen, die hier heute mir genannt wurden, einigermaßen kompetent Auskunft geben kann.
Ja, schön, dass Sie da sind, nochmal gesagt. Wie kommt man denn zu diesem Facharzt? Den hört man ja nicht so häufig.
Ja, der Facharzt ist tatsächlich relativ unbekannt. Eine Ursache ist, dass die Niederlassung wahrscheinlich nicht so attraktiv ist wie andere Fachärzte, die bekannter sind, sodass man die meisten dieser Fachärzte in Reha-Kliniken antrifft. Den Facharzt gab es in Ostdeutschland schon länger. Nach der Wiedervereinigung wurde dann quasi eine neue Weiterbildungsordnung eingeführt, die so ab 95, glaube ich, damals gab es noch eine Übergangsregelung zur Anerkennung und ja, erst 99 waren die ersten Facharztprüfungen nach der neuen Weiterbildungsordnung, die war vielleicht wirklich beginnend dann 95. Es ist ein Arzt, der quasi ähnlich wie Pathologen oder Labormediziner zunächst nicht in der Planung im niedergelassenen Bereich vorgesehen waren. Das kam dann wesentlich später. Ist ein Arzt, der über mehrere Fachdisziplinen Zugang hat. Es gibt welche mit Schwerpunkt Neurologie, mit Schwerpunkt Innere Medizin, viele mehr im Schwerpunkt Bewegungsapparat, Orthopädie oder Unfallchirurgie. Das ist auch mein Zugangsweg gewesen. Letzten Endes, bei mir persönlich war es fehlende Ausbildungsplätze in der Orthopädie, die mich früh in eine Reha-Klinik brachten und dort dann zeitnah zur Einführung dieser neuen Ausbildungsordnung konnte ich den Facharzt komplett machen, bin dann aber quasi direkt mit Facharztabschluss zurück an die Uni und da auch ganz froh drüber. Sozusagen ein bisschen Exot in der Unilandschaft, ja.
Ja, spannend zu hören, wie sowas manchmal kommt. Und in den sportlichen Bereich möchte ich auch gleich ein bisschen einsteigen. Jetzt sind ja Feiertage vorbei. Ich hoffe, die meisten von euch konnten die gut genießen. Vielleicht auch mit gutem Essen. Das gehört für mich auch immer dazu. Und kaum hat das neue Jahr angefangen, starten bei manchen die Neujahrsvorsätze, die Anmeldungen im Fitnessstudio gehen hoch, weil man vielleicht auch ein Gewicht abnehmen möchte. Und da stellt sich mir die erste Frage, die ich auch in meinem Trailer kurz hatte. Was hilft besser beim Abnehmen? Ist es der Ausdauersport? Ist es Kraftsport? Ist es eine Kombination von beiden? Oder ist manchen mehr mit Fasten geholfen? Wie ist da Ihre Perspektive dazu?
Ja, das ist natürlich gleich zu Anfang eine komplexe Fragestellung. Wie bei so vielen macht es letzten Endes die Dosis. Man kann Kalorien verbrauchen und das führt dann zum Abnehmen, sowohl durch Kraftsport als auch Ausdauersport. Wenn man ausgehend von den Vorerfahrungen desjenigen, der abnehmen möchte, fällt einem vielleicht das eine oder andere leichter. Wenn man früher vielleicht Ausdauersport gemacht hat, wird man da eher Zugang haben und in Bereiche vorstoßen, wo es sich lohnt, Kalorien zu verbrauchen. Wenn man eher vom Kraftsport kommt oder noch gar nichts gemacht hat, ist vielleicht der Einstieg mit Kraftsport etwas einfacher, als in Bereiche des Ausdauersports vorzudringen, wo relevant Kalorien verbraucht werden. Also man muss schon relativ lange laufen, Fahrrad fahren, um einen nennenswerten Kalorienverbrauch zu haben. Die Erwartung, ich bewege mich mal oder mache zwei, dreimal Nordic Walking in der Woche und die Pfunde purzeln, die sind rein physikalisch halt nicht haltbar.
Okay. Ich habe mich dazu ja auch belesen. Und auf den ersten Blick scheint es vielleicht so, dass Ausdauertraining am Anfang mehr Kalorien verbraucht, aber Muskelaufbautraining, also Krafttraining, langfristig auch positive Effekte hat, weil der Muskelaufbau ja auch quasi den Ruhegesamtverbrauch erniedrigt.
Das ist der Vorteil beim Krafttraining und deswegen ist vielleicht auch für den Anfänger, auch um die Belastung des Körpers ein bisschen zu verteilen. Beim Krafttraining hat man halt den Vorteil, dass mehr Muskelmasse aufgebaut wird als beim Laufen, was der Körper relativ ökonomisch macht, sodass da kein großer Muskelzuwachs zu erwarten ist. Und letzten Endes unser täglicher Grundumsatz, den wir quasi ohne zusätzliche Bewegung verbrauchen, der wird maßgeblich bestimmt von der Muskelmasse unseres Körpers. Sprich, wenn ich durch Krafttraining Muskulatur aufgebaut habe, steigere ich relevant meinen Grundumsatz und ich habe vielleicht schon mal 200-300 Kalorien pro Tag, die ich mehr verbrauche als jemand, der kein Krafttraining, sondern Lauftraining gemacht hat. Das ist richtig. Also nachhaltiger ist das Krafttraining, aber auch da, wenn es ein Sportbeginner ist, der dann vielleicht 3 Monate sein Krafttraining durchhält und dann verlässt ihn die Lust und die Regelmäßigkeit, der ist seine Muskulatur auch nach 2 bis 3 Monaten wieder los. Also ein langfristiges Denken und Handeln ist hier gefragt.
Verstehe. Okay, also man braucht einen langen Atem. Wie ist es denn mit diesen Proteinaufbauprodukten? Ich weiß nicht, ob Sie sich damit gut auskennen. Ich kenne viele, vor allem junge Pumper, die ins Fitnessstudio gehen und diese Proteinzusatzprodukte zu sich nehmen, um schneller Muskeln aufzubauen. Hat das auch bestimmte Risiken oder Nebenwirkungen, die man dabei beachten muss?
Ja, also ich sag mal, wenn man aus gesundheitsorientierter Sicht Krafttraining oder überhaupt Training macht, kann man sicherlich auf diese Produkte verzichten. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung reicht in aller Regel, um den Eiweißbedarf zu decken. Wenn ich jetzt natürlich sehr intensiv trainiere und in kurzer Zeit größeren Muskelzuwachs erreichen kann, weil ich jung bin, trainierbar bin, die Belastung auch gewohnt bin, kann es sein, dass durch Ernährung die Eiweißabdeckung unzureichend ist. Speziell eiserne Aminosäuren können dann vielleicht auch fehlen und es macht Sinn, die individuell oder ja, gezielt zu ergänzen. Aber das birgt auch Risiken. Es gibt eine Positivliste, wo Präparate sind, die garantiert rein sind und frei von Zusatzstoffen, die wir nicht haben wollen, hinsichtlich Doping oder eben auch Dinge, die stärkere Nebenwirkungen haben. Darauf sollte man sicherlich achten und es mit der Dosierung auch nicht übertreiben. Für den allgemeinen Gesundheitssportler, der etwas abnehmen möchte, brauchst du das nicht.
Hier möchte ich noch einen kurzen Einschub geben. Es gibt bei den Proteinen, wo die kleinsten Bausteine die Aminosäuren sind, essentielle und nicht essentielle. Und dabei kann der Körper zum Teil Aminosäuren selbst herstellen. Aber es gibt auch 8 Aminosäuren, die wir nicht selbst herstellen können und mit der Nahrung aufnehmen müssen. So ist das zum Beispiel auch teilweise bei den Fetten. Da werde ich dann noch Näheres zu später berichten. Okay, gut, so viel erstmal dazu. Meinen Sie denn, dass jeder mit Sport anfangen kann oder Menschen mit Ü50, die ich hier auch als Patienten habe, die haben ihr ganzes Leben keinen Sport gemacht? Ein schickter Arzt sieht zum ersten Mal in ihrem Leben mit einem Rezept zur Physiotherapeutin und dann sagen die mir, ja, ich habe mein ganzes Leben noch nicht Sport gemacht, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Ist man irgendwann zu alt oder gibt es irgendwas, das man beachten sollte, wenn man dann von neu mit Sport anfängt?
Wow, das ist wiederum eine sehr komplexe Frage. Ja, also Verordnung Physiotherapeutin ist ja selten Sport, zumindest nicht Sport, der irgendwie gesundheitsgefährdend sein kann. Klar ist eine aktivierende Physiotherapie immer wünschenswert. Da sehe ich jetzt keine Probleme. Aber wenn jemand, der noch nie Sport gemacht hat, das Alter von 30 Jahren überschritten hat, sollte nach sportmedizinischer Auffassung eine gewisse Basisuntersuchung erfolgt sein, damit man sicherer sein kann, dass er das Risiko losmachen kann. Insofern, wenn er vom Arzt geschickt kommt, gehe ich mal von aus oder erwarte es, dass diese Basisuntersuchung gelaufen ist. Ansonsten, wenn jemand von sich aus sagt, so, jetzt fange ich an mit Sport und hat seit dem Schulsport nichts mehr getan, wäre diese Basisuntersuchung schon generell zu empfehlen. Insbesondere, wenn bereits vielleicht Erkrankungen bekannt sind oder Medikamente genommen werden. Ansonsten ist Bewegung an sich eigentlich nicht gefährlich und kann natürlich vernünftig dosiert jederzeit gemacht werden. Aber bewegen heißt halt auch noch nicht Sport. Und an Sport geht man, um besser zu werden, an Leistungsgrenzen ran. Und da sollte das Herz-Kreislauf-System das eben auch vertragen können.
Ja, sehe ich genauso. Ich versuche den Patienten und Patientinnen auch immer zu motivieren, sich auf jeden Fall zu bewegen. Und ich mache auch immer gerne aktive Sachen, weil ich denke, wenn jeder selbst was regelmäßig für seinen Körper tut, hilft das immer noch am meisten und ist die beste Prävention von Medikamenten. Okay. Und diese Basisuntersuchung, machen Sie auch bestimmte Untersuchungen? Ich habe am Anfang ganz vergessen zu fragen, welche Art von Patienten zu Ihnen kommen. Also können auch einfach von externen Patienten einen Termin bei Ihnen machen oder nehmen Sie primär Reha-Patienten nach OPs auf, die dann weiter versorgt werden müssen?
Ja, ich habe persönlich verschiedene Standbeine, bin mit einer halben Stelle an der Uni. Da geht es mehr um Akutmedizin, Bewegungsapparat, Gelenke, Schwerpunkt Knie, Schulter. Zweites Standbein ist die Leitung des Reha-Zentrums. Da kommen überwiegend Patienten, die ich von verschiedenen Kostenträgern, Krankenkassen, das sind ja in der Regel ältere Patienten, aber auch von der Rentenversicherung kommen, mit entsprechenden Voruntersuchungen, häufig auch Voroperationen, sodass da Informationen da sind, die hier eine gezielte Rehabilitation machen. Nur als drittes Standbein nebenbei betreibe ich noch eine Privatpraxis, wo vielleicht dieses Klientenkollektiv auch mal zu mir kommt, aber das ist dann eher ein kleinerer Anteil. Meistens da dann auch Sportverletzungen oder spezifische sportmedizinische Fragestellungen.
Okay, gut. Danke dafür. Wenn jetzt jemand mit Sport neu angefangen hat und dann auf einmal den guten alten Muskelkater kriegt, was genau ist Muskelkater? Können Sie das irgendwie grob beschreiben?
Ja, ich kann es versuchen. Muskelkater ist oder wird angesehen eher als eine funktionelle Störung des Muskels. Es gab mal Zeiten, ich weiß nicht, ob es noch der ganz aktuelle Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis ist, muss ich sagen, dass die Anheftungsproteine der sich verkürzenden kontraktilen Elemente des Muskels, des Myoglobins und Aktins, möglicherweise bei Alterungsprozessen zu diesen Muskelkater-Symptomen führen können, dass es da doch kleine Mikroverletzungen dieser Anheftungsproteine gäbe. Das war aber seinerzeit auch nicht ganz bewiesen. Letzten Endes ist Muskelkater eine mehr oder weniger schmerzhafte Störung des Muskeltonus-Gefühls, die nach Belastung auftritt, aber gutartig ist und, sag ich mal, in der Regel sein Maximum nach 24 Stunden erfährt und nach 72 Stunden aber auch wieder weg sein sollte. Man kann auch mit Muskelkater wieder Sport treiben. Es dauert eine Weile, bis er warm wird. Dann ist es in der Regel auch schmerzhaft. Kann natürlich sein, dass es, wenn man die gleichen Muskelgruppen wieder sehr intensiv belastet, danach zu noch stärkeren Muskelkater kommt. Verletzungsgefahr allenfalls geringer, höher als wenn man ohne Muskelkater trainiert. Also keine strukturelle Verletzung, sondern eine Reaktion auf starke Belastung.
Mhm. Für wen das Thema ganz neu ist, also die Muskulatur besteht aus Muskelfaserbündeln und die werden nochmal in sogenannte Filamente unterteilt, die aus Aktin und Myosin bestehen. Und diese Köpfchen, die verzahnen sich ineinander, wenn der Muskel sich kontrahiert, also wenn er sich verkürzt. Und das ist auch so das Wissen, was mir tatsächlich bekannt ist, dass ein Muskelkater ein Riss im Muskelgewebe ist und da Entzündungsstoffe freigesetzt werden und es zu Ödem, also zu Einlagerungen kommt.
Ja, ein Riss in den Fasern impliziert sowas wie ein Muskelfaserriss. Da handelt es sich eher dann schon um mehrere von Öl umgebene Einheiten von diesen kontraktilen Elementen. Bei Muskelkater wäre es tatsächlich ein kleines Anheftungsprotein, an dem die für sich ineinander schiebenden Myofibrillen, Aktin und Myoglobinfibrillen anheften. Und das ist also mehr oder weniger ein Befund, den man nur im Elektronenmikroskop darstellen kann, der aber jetzt nicht anderen diagnostischen Dingen sichtbar wird. Insofern kein richtiger struktureller Schaden, sondern eher so ein Alterungsprozess der Muskulatur. Das wird ja regelmäßig neu synthetisiert, aufgebaut und eingebaut. Und die vermehrt abgebauten Elemente der Muskulatur, da kann dann dieser Schmerz entstehen.
Aber dann ist ja nochmal gut zu wissen, dass leichte Bewegung auch bei Muskelkater positiv ist und man davor keine Angst haben braucht.
Genau, es ist eine vermehrte Durchblutung und die Regeneration wird etwas gefördert, wobei es den zeitlichen Verlauf auch nur bedingt positiv beeinflusst.
Und dazu abzugrenzen, gibt es da noch einen Muskelkrampf. Und was man häufig auch von anderen hört, ist, dass Magnesium-Muskelkrämpfe vorbeugen soll. Wissen Sie, ob das irgendwie bewiesen ist oder ob das einfach nur ja, Humbug ist?
Also ich will nicht sagen Humbug, der Mikrostoffwechsel oder die Calcium-Magnesium spielt schon eine Rolle in der Innervation und in dem Reiz für die Kontraktion des Muskels, sodass ein Magnesiummangel schon dazu führen kann, dass die Lösung des Aktins vom Myoglobin erschwert ist und es zu einem Dauerkontraktionszustand des Muskels kommt. Meist ist aber letzten Endes eine Ermüdung des Muskels mit Aufbrauch der Energieträger, die für diese Verkürzung notwendig sind, ursächlich. Und es kommt dann eben zu dieser Daueranspannung, die sehr schmerzhaft sein kann. Häufig sehen Patienten aber andere Muskelempfindungen als Krampf an. Es ist gar nicht dieser eher nur bei aktiven, intensiven Sport auftretenden Zwangsverkürzung des Muskels, sondern ja, geben jede Art von Muskelempfinden als Krampfgefühl an. Da kann man mit Magnesium in der Regel auch nicht viel bewirken.
Wahrscheinlich ist es dann vornehmlich wichtig, auch während des Trainings Mineralwasser zu trinken, weil da ja da alle wichtigen Mineralien schon mal mit drin enthalten
sind. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, sowohl die Flüssigkeit als auch die Mineralstoffe, die da drin liegen. Eine regelmäßige Substitution ist in der Regel nicht erforderlich.
Zum Thema Überanstrengung komme ich auch gleich zu meinem weiteren Punkt. Erstmal kurz ein bisschen Theoriewissen. Bei körperlicher Anstrengung wird zuerst Glucose verbraucht. Glucose ist quasi ein Kohlenhydrat und erst ab 90-minütiger Aktivität setzt auf die Fettverbrennung ein. So ist zumindest mein Wissen. Ich weiß,
das ist faktisch falsch.
Okay, das gucke ich ganz üblich.
Also wir wissen es ja zum Beispiel aus dem Sprint, dass wir neben der Energiegewinnung durch Glucose auch noch andere Energieträger haben. Das ist einmal die anaerobe Glykolyse, die eben weniger Energie bringt, aber die in einem sehr schnellen Zeitraum. Und dann haben wir auch noch ATP und
Kreatinphosphat,
danke, kam gar nicht auf. Letzten Endes ist es aber so, dass das im Ausdauerbereich prinzipiell sowohl aerobe als auch anaerobe Glykolyse anlaufen, so dass die Fettverbrennung, die notwendig ist, um wieder Energieträger anzuliefern, die für die Glykolyse gebraucht werden, im Prinzip schon von Anfang an auch verbraucht werden.
Habe ich direkt was gelernt.
Nur der Anteil nimmt im Laufe der Zeit halt etwas zu. Und wie viel der Anteil ist, wird eben auch abhängig davon sein, wie intensiv man trainiert. Wenn ich also auf einem niedrigen Niveau sämtliche Energie aerob zur Verfügung gestellt bekomme, ist der Anteil geringer, als wenn ich auf sehr starkem Leistungsniveau bin und mit einer hohen körperlichen Belastung reingehe, wo ich quasi gleich beide Energiegewinnungsbereiche in Anspruch nehme. Insofern muss man da schon ein bisschen differenzieren. Für den gleichen Mensch sind sicherlich 60 Minuten hohe Belastung für die Fettverbrennung deutlich intensiver als 60 Minuten lockere Belastung, sodass man jetzt nicht sagen kann, erst nach einer gewissen Zeit, manche brauchen 20 Minuten, 60 Minuten, wenn die Glykogenvorräte aufgebraucht sind, erst dann geht es ans Fettgewebe. Das ist de facto nicht so.
Okay, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass bei der Verbrennung von Glucose auch Laktat entstehen kann. Laktat ist pauschal gesagt das Salz der Milchsäure und das kann sich im Muskelgewebe anreichern und dann zur Übersäuerung führen, was einen Leistungsabfall und Muskelschmerzen mit sich bringen kann. Kann man dem irgendwie vorbeugen, wenn man Sport macht? Sollte man zwischendurch immer mal eine Pause machen oder was hilft dagegen?
Auch da ist wieder die Frage der Intensität gefragt. Also es gibt, man spricht von einem Laktat-Steady-State. Das heißt, wenn meine Belastung in bestimmten Bereichen ist, halten sich Aufbau und Abbau des Laktats in einem gewissen Gleichgewicht. Und dann kommt es auch nicht zur Anhäufung des Laktats oder erst nach sehr langen Belastungen. Wenn ich aber jetzt, wie es in der Diagnostik zum Beispiel oder auch Leistungsdiagnostik durchgeführt wird, einen Stufentest mache, meine Steigerung der Belastung alle 3 Minuten erhöhe, komme ich irgendwann in einen Bereich, wo mehr Laktat gebildet wird, als abgebaut wird. Das nennt man die anaerobe Schwelle, die bis vor einiger Zeit so das Maß der Dinge in der Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung war. Ab diesem Punkt nimmt Laktatgehalt zu. Und wenn ich die Belastung in diesem Niveau anhalte oder weiter steige, komme ich irgendwann zu einem Bereich, wo die Laktatkonzentration in Bereiche kommt, wo es dann schmerzhaft wird und ich das nicht mehr toleriere. Diese Toleranz kann man durch entsprechendes Training in diesen Bereichen zum Teil antrainieren, zum Teil ist aber auch genetisch festgelegt. Aber manche Ausdauersportler haben da eine sehr hohe Toleranz, der Sprinter eher weniger. Aber letzten Endes für den Normalsportler vermeiden kann man es, indem ich in meinem Bereich bleibe, wo die Laktatkonzentration konstant bleibt und eben nicht die häufig damit einhergehende Schwelle von 4 Millimol pro Liter überschreitet. Sprich, allgemeine Empfehlung für den Anfänger, man sollte eine Atemfrequenz haben, die nicht schneller ist als alle 4 Schritte einatmen und die nächsten 4 Schritte ausatmen. Man sollte beim Laufen sich noch einigermaßen normal unterhalten können und nicht nur noch, nee, ja, gut, weiß nicht, sondern ein normales Gespräch führen können. Dann sind Sie in einem Bereich, wo sicherlich diese Laktatproblematik und ja auch sonstige mit einem Übertraining einhergehende Belastungen vermieden werden können und es trotzdem dann oder gerade deswegen auch Spaß machen kann.
Diese anaerobe Schwelle, kann man die auch über bestimmte Untersuchungen oder Tests messen oder herausfinden?
Ja, es gibt, wie gesagt, diesen klassischen Laktat-Stufentest. Der ist natürlich relativ aufwendig und jetzt für den Hobbysportler nicht erforderlich. Es gibt andere Methoden, die sich dem relativ annähern. Da ist zum Beispiel die Herzfrequenzvariabilität in einigen Uhren integriert. Das heißt, man macht einen kleinen Stufentest, eine leichte Belastungssteigerung und nimmt sich zunutze, dass unsere, ja, die Variabilität unserer Regelmäßigkeit der Herzschläge nimmt immer weiter ab, je näher ich mich dieser anaeroben Schwelle oder einer starken Belastung nähere. Das heißt, normalerweise ist so eine gewisse Unruhe in meinem Herzrhythmus drin und der wird immer weniger. Und da gibt es ein Maß, was man dann zugrunde nehmen kann. Das wird gemessen, indem quasi die Pulsfrequenz genau erfasst wird und die Abstände der einzelnen Herzschläge genau gemessen werden. Und anhand dieser Variabilität kann man dann festlegen, in welchen Herzfrequenzregionen ich welche Belastung ungefähr habe, sodass man dann für sein Leistungstraining im Ausdauerbereich, den Grundlagenausdauerbereich 1, 2 und auch anaeroben Bereich hinreichend genau bestimmen kann. Das wäre eine Methode. Die anderen Methoden hatte ich schon genannt, mit dem Atmen, sprechen können. Es gibt aber eine.
Aber selbst messen zu Hause kann ich das nicht.
Ja, mit einer entsprechenden Uhr schon. Also ohne jetzt irgendwelche Hersteller zu nennen, es gibt Smart-Uhren, die sich diesen Effekt zunutze machen und dann kann man einen solchen Test machen. Das heißt, man geht, man läuft schneller, noch ein bisschen schneller und irgendwann piepst die Uhr und sagt einem so, heute, das ist auch von Tag zu Tag leicht unterschiedlich, ist dein Herzfrequenzbereich für Grundlagenausdauer 2 da, für Grundlagenausdauer 1 da und dann kann man sich aussuchen, in welchem Bereich man trainieren möchte, entsprechend seines Trainingsplans. Aber wie gesagt, auch das ist schon eher für den ambitionierten Läufer. Für den Laufanfänger gibt es die sogenannte Borg-Skala, das ist so ein Anstrengungsmodell, ja, auch verschiedene Formen von Anstrengung 0, ein Happy Smiley bis Anstrengung 20 als stärkste Ausprägung, ein rot schwitzender Smiley, der keucht und so kurz vorm Tod ist. Und da sollten wir uns so auf dieser Skala 0 bis 20 bei 12, 13 bewegen, dann sind wir in einem angenehmen Belastungsbereich.
Okay, vielen Dank dafür. Komplexes Thema, wie Sie gesagt haben, auch ein spannendes Thema.
Ja, es ist alles komplex und je intensiver man sich da beschäftigt,
ja, also das glaube ich.
Komplexer wird es.
Okay, da mache ich einen kleinen Wechsel und zwar komme ich jetzt auf Sportverletzungen, was ja tatsächlich viele Menschen auch betrifft. Wenn man eine Verletzung hat, sei es Kreuzbandriss, Meniskus anriss, Bänderriss oder Muskelfaseranriss, nach welchen Kriterien sollte man entscheiden, ob operiert wird oder nicht? Ich werde das tatsächlich sehr häufig gefragt, sei es von Patienten von meinem Umfeld, Mitbewohner, die Jungs sind, Kreuzbandgerissen haben und dann wird es aber konservativ behandelt.
Ja, die Frage ist tatsächlich, um sie jetzt in Kürze zu beantworten, zu pauschal und wenn man es dann konkret macht, schränkt es ja ein oder. Also ich versuche mich dem mal anzunähern. Waren jetzt einige Diagnosen da, da gibt es keine Frage, die werden nicht operiert. Also ein Muskelfaserriss wird nicht operiert. Auch ein Muskelbündelriss wird nicht operiert. Ob mal ein Muskelriss, also ein ganzer Muskelriss operiert oder nicht, hängt wiederum von anderen Faktoren ab. Welcher Muskel, wie ist die Coping-Möglichkeit, also das zu kompensieren. Um was für einen Patienten handelt es sich? Ist es ein Leistungssportler oder die 70-jährige Oma? Einige dieser Dinge gelten auch für andere Diagnosen. Nicht jedes Kreuzband muss operiert werden. Ich persönlich bin schon ein Freund der Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes, aber man darf auch nicht vernachlässigen und sagen, es muss operiert werden. Nicht jede Kreuzbandoperation führt zu dem gewünschten Erfolg, dass man in den Wettkampfsport zurückkehrt und auch sein altes Leistungsniveau wieder erlangt. In der Studie schaffen das nur 50-80% der Patienten. Das ist aber immer noch mehr, als wenn man eine Kreuzbandverletzung nicht versorgt, konservativ behandelt, insbesondere dann, wenn es sich um Sportarten mit viel Stop-and-Go-Bewegung, Richtungswechsel, Gegnerkontakt, wie halt die Risikosportarten, Fußball, Handball etc. sind. Wenn ich nur Fahrrad fahren möchte, brauche ich kein Kreuzband. Wenn ich joggen gehen möchte, brauche ich kein Kreuzband. Dann kann man also diese Patienten, wenn sie auch keinen Beruf haben, wo sie auf eine 100%ige mechanische Stabilität des Knies angewiesen sind, zu einer konservativen Therapie raten. Es sollte aber auch dann eine Therapie erfolgen und konservativ nicht bedeuten, man tut gar nichts. Bänderrisse hängt ganz davon ab, welches Band, an welchem Gelenk, bei welchem Patienten. Das würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen. Brüche wenn sie disloziert sind, verschoben sind, instabil sind, in der Regel operativ, insbesondere dann, wenn eine konservative Therapie häufig Probleme macht oder eine lange Immobilisierung erfordern würde. Nicht stark verschobene Brüche der Mittelhand oder des Mittelfußes können dem entgegen sehr gut konservativ behandelt werden. Also auch da wieder, welcher Knochen wie gebrochen und zum Teil auch bei welchem Patienten.
Ist es aber nicht auch so, wenn man einmal einen Riss oder Bruch an einer Stelle hatte und sich dann nochmal an dem gleichen Gelenk verletzt, dass dann stärkere Schäden auftreten können, weil vielleicht weniger Schutz oder weniger Halt da ist?
Nein. Also auch da, auch da alle Varianten vorstellbar, denkbar. Grundsätzlich kann man das nicht sagen. Also eine knöchern geheilte Struktur hat nicht generell ein höheres Risiko, erneut zu brechen. Manchmal hat man sogar das Gefühl, es ist eher anders. Eine Gelenkverletzung heilt selten zu 100% aus. Da muss man dann aber auch sehr im Detail gucken. Also das kann man tatsächlich nicht allgemeingültig beantworten.
Mhm. Und wenn ich eine Verletzung hatte oder auch eine OP, wann weiß ich, dass ich wieder belasten darf? Es heilt ja bei jedem unterschiedlich schnell und gut. Und es gibt auch verschiedene Wundheilungsphasen. Also wenn Sie möchten, können Sie dann gerne darauf eingehen. Aber so auch nach persönlichen Empfinden, woran kann ich das festmachen, dass es jetzt wieder stabil genug ist?
Ja, auch wieder sehr allgemeine Fragestellung. Knochenbrüche von 2 Wochen bis 3 Monate, alles möglich, je nach Region. Ist es eine belastete Region, kommt Körperbelastung drauf, ist eine Gelenkbeteiligung da, ist es eine instabile Fraktur? Da muss man sich tatsächlich dann auf die Beurteilung des Facharztes, der das klinisch und radiologisch kontrolliert, verlassen. Es gibt da für alle Regionen so Richtwerte, an denen sich auch natürlich die beurteilenden Ärzte halten, plus Patienten individuelle Faktoren, und dann kann man den Belastungsaufbau entsprechend gestalten. Sportaktivität erfordert aber allerdings ja mehr als nur eine knöcherne Stabilität wieder durch die Verletzung, in der Regel häufig erforderliche Teilbelastung oder auch Immobilisierung von Körperregionen, kommt es ja neben der knöchernen primären Verletzung auch teilweise zu Beteiligung von Weichteilen mit Verletzungen durch Immobilisationsschäden. Das heißt, die Muskulatur wird schwächer, baut sich ab, der Knorpel baut sich ab, Gelenke werden eingeschränkt beweglich. Da kann man generell sagen, auch wenn der Knochen oder die ursprünglich verletzte Struktur strukturell wieder geheilt ist, brauche ich, bis ich zumindest Wettkampfsport oder auch wettkampfnahen Sport wiederkomme, eine komplette Rekonvaleszenz. Das heißt, meine Muskulatur muss wieder topfit sein, mein neuromuskuläres System, die Ansteuerung der Muskulatur, die Reaktionsfähigkeit der Muskulatur. Wir sprechen auch von Koordination, intermuskuläre Koordination. Das sollte wieder annähernd normal sein. Das spürt der Sportler in der Regel selber ganz gut, wenn er merkt, er macht sich keine Gedanken mehr über irgendwelche automatisierte Bewegungen. Ich springe über den Graben, sehe hinten nicht, wo ich lande im hohen Gras und mache mir keine Gedanken drüber. Dann ist zum Beispiel ein operiertes Knie auch funktionell wieder stabil.
Was ich manchmal Patienten beobachte, ist, dass vor allem Ältere, die noch mit Stützen gehen nach einer neuen Knie- oder Hüftprothese, dann zu mir mit einer Stütze kommen. Ich finde das immer persönlich ganz schlimm, weil man dann ja auch schief geht und es dann vor allem sich auf den Rücken auswirkt. Ich sage dann immer ganz oder gar nicht. Also entweder mit beiden Stützen gehen oder mit keiner Stütze. Wie stehen Sie dazu?
Ich sehe das nicht so eng. A, kann man auch an einer Stütze gerade gehen, muss man sich halt ein bisschen konzentrieren. Da muss man allerdings hinterfragen, brauche ich diese eine Stütze noch? B, ist es ja meist ein sehr überschaubarer Rahmen, wo mehr so der Kopf des Patienten sagt, auf einmal ganz ohne Krücken traue ich mich nicht, ich nehme mal noch eine zur Sicherheit. Tatsächlich benötigen Sie es ja selber. Wenn es so ist, dass Sie tatsächlich auf der einen Stütze dann hängen,
dann bin ich einer Meinung danach, da kommt sie nur zur Fehlbelastung, ja. Aber wenn die nur noch so zum Abtrainieren mal genommen wird für längere Strecken, habe ich da eigentlich nichts dagegen. Das finde ich, ist nicht so dramatisch.
Mhm. Dann habe ich noch zwei Fragen zum Abschluss. Das eine ist, wie stehen Sie zu Studien? Sind Sie der Meinung, dass man als Arzt ständig da up-to-date bleiben muss und immer an neuen Studieninhalten dranbleiben muss? Ich bin tatsächlich manchen Studien gegenüber auch sehr skeptisch. Das ist die Frage, wann ist Wissen veraltet?
Ja, Wissenschaft ist wichtig. Insofern auch Studien sind wichtig, weil ohne diese Studien kommen wir mit unserem Wissen nicht weiter. Sicherlich gibt es auch eine gewisse Erfahrungsmedizin, die ist gerade in der praktischen medizinischen Beurteilung mindestens genauso wichtig. Man muss allerdings ja auch lernen, wie Studien zu bewerten und zu beurteilen sind. Es gibt gut gemachte Studien, es gibt schlecht gemachte Studien. Wir unterscheiden auch verschiedene Evidenzlevel, also wie beweisführend eine Studie allein von ihrem Design ist. Ich mag ganz gerne, weil man kann gerade auf dem breit aufgestellten Gebiet nicht alle Studien lesen und selbst bewerten. Ich bin ein Freund von sogenannten Reviews, die zu gewissen relevanten Themen die gesamte Studien mal durchforsten. Das sind meist ganze Teams von Experten. Diese Studien bewerten, gute Studien insgesamt sammeln und eine quasi Auswertung der Studien bezüglich gewissen Fragestellungen dann machen. Und dann kann man auch davon ausgehen, dass die Ergebnisse relevant sind und einigermaßen sicher wissenschaftlich bewiesen sind. Und damit kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Wenn einer glaubt, er macht sein Medizinstudium, vielleicht noch sein Facharzt und dann keine Fortweiterbildung mehr, wird er scheitern.
Okay. Dann zum Abschluss noch. Gibt es irgendwas, das Sie den zukünftigen Mediziner und Medizinerinnen vielleicht ans Herz legen würden, so als Take-Home-Message oder wie Sie die Medizin der Zukunft sehen?
Oh, jetzt wird es politisch, philosophisch, wie auch immer. Was mir am meisten am Herzen liegt, und das werden Sie vielleicht als Physiotherapeutin nachempfinden können, dass gerade in dem Bereich des Bewegungsapparates die Fähigkeit der Studenten und angehenden Ärzte eine körperliche Untersuchung, auch abgestimmt auf die Krankengeschichtenerhebung, die Anamnese, eine viel zu kleine Rolle zukommt. Und wir dazu zunehmend neigen, nach einem Symptom schon eine Bildgebung oder spezifische apparative Untersuchung einzuleiten und glauben, damit ist dann der Weisheit Schluss erfüllt und wir wissen alles. Bilder sind Bilder. Was wir mit Bildern nicht erfassen, sind Funktionsstörungen, sind Schmerzen. Da muss ich den Patienten nicht nur befragen, sondern tatsächlich mal anpacken und untersuchen und spezifische Tests machen. Und wenn ich das mache, brauche ich auch häufig keine spezifischen Bilder mehr. Und das ist sowohl in der Ausbildung als auch in der gefühlten Wertigkeit etwas verschoben in den letzten 20 Jahren. Da wünsche ich mir also ein bisschen zurück zu der Ausbildung, die ich noch genossen habe.
Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Ich danke Ihnen für das sehr spannende Interview. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
Und dann wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute.
Dankeschön.